schon noch eine Frage so zu dieser Karte. Wie genau schaut das aus? Was wird da aufgezeichnet? Also Sie haben gemeint, das ist eine Chipkarte. Wird die dann auch weitergegeben? Oder ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Geld nur so einfach verticken oder so.
Ja, diese Chipkarte gibt es, wie gesagt, nur in wenigen Städten. Frankfurt ist ein davon. Und um eine Chipkarte zu bekommen, geht so ein Anamnesegespräch voraus. Also um grundsätzlich Einblicke zu haben in den Gesundheitszustand, alles selbstberichtete und auch freiwillig anzugebende Informationen und Daten. Also damit die Stadt oder wir, die das auswerten, so einen Eindruck bekommen, wie ist eigentlich die Entwicklung und welche Angebote müsste man aufgrund einer gesundheitlichen Gefährdung und weit verbreiteten Gefährdung angehen. Zum Beispiel Hepatitis B, A, B, ist so eine Sache, die daraus entwickelt worden ist. Die Karte kann auch weitergegeben werden, möglichst aber gleichgeschlechtlich, möglichst eigentlich nicht, weil jeder kann sich eine Karte besorgen, aber in der Tat führt das dazu, dass die verloren gegangen sind. Ich glaube, die haben keinen Schwarzmarktwert, diese Karten, wenn ich richtig informiert bin. Also die sind nichts wert, dass man die verkaufen könnte, weil jeder kann diese Karte bekommen. Wenn er denn eben dieses Gespräch mitmacht oder eben zumindest die Basis gibt. Die Basis ist eigentlich, dass man seinen Decknamen gibt und eben so ein paar Basisdaten da reingibt. Ja?
Und was für Daten jetzt genau muss der angeben? Also muss er da irgendwie Sozialversicherungsnummer angeben oder keine Ahnung?
Also nein, also sowas würde man nicht fragen, die wüsste man wahrscheinlich auch in der Regel nicht. Es wird gefragt nach dem Wohnort, ist das aus Frankfurt oder aus der Umgebung? Das macht man deshalb, weil man den umliegenden Kommunen gerne zeigen möchte, dass man ihre Probleme löst und dass man eigenes Geld haben möchte dafür, völlig erfolglos. Das Geld kriegt man nicht, aber das ist natürlich die Fragestellung, die Sie alle ja auch haben, wenn Sie in einer Metropole mit Zentrumsfunktion arbeiten, dann ist es ja so, dass die umliegenden Kommunen eigentlich sich das Problem erledigen und keine eigenen Angebote einrichten müssen. Und da, das will man fragen, man fragt auch nach HIV-Status, nach Hepatitis-Status, nach weiteren gesundheitlichen Gefährdungen, aber diese Angaben sind freiwillig.
Vielleicht sagen Sie mir kurz, wo Sie herkommen,
ja,
dann habe ich so einen Eindruck.
Mein Name ist Silvia Franke, ich bin da seit 1980 in der Drogenarbeit in verschiedenen Rollen und hier unterrichte ich die Drogenarbeit.
Okay.
Also wir sind uns sicher schon über den Weg gelaufen. Und ich kenne auch die Schweiz und die ganze Entwicklung, war für mich sehr interessant zuzuhören, auch die Details. In Österreich stehen wir ja seit 10 Jahren ziemlich, stagnieren wir, würde ich sagen. Was mir jetzt aufgefallen ist bei Ihrem Vortrag, nachdem wir das letzte Gespräch, was ich mit dem Drogenbeauftragten der Stadt Wien, von Zeit zu Zeit frage ich natürlich nach, was ist los und warum geht nichts weiter. Und der hat gesagt, also die Konsumräume, das ist einfach zu teuer. Und wir, das ist immer was für die Obdachlosen und die Linie der Stadt Wien ist, Gemeindewohnungen aufzustellen, Personen, wie auch immer. Zum Teil liefern die sogar den Leuten die Spritzen dann, also wenn die nicht in der Lage sind, rauszugehen. Aber die Linie ist eben keine Linienkostenfaktor in erster Linie. Ich meine, 500.000 Euro, das ist schon der Rolls-Royce unter den Einrichtungen.
Stimmt.
Wenn ich mir das Grazer Modell angeschaut habe, und wir haben ja doch große Hoffnungen gesetzt, dass das was wird. Ist ja dann, glaube ich, weil Sie eben das mit dem Substitol, also Sie wollten ja auch, dass die Leute das auch injizieren können, es ist dann auch, glaube ich, aus dem Grund nicht durchgegangen, aber das war wesentlich billiger. Die hätten das sozusagen integriert in ihre Anlaufstelle. Und jetzt wollte man wissen, einfach auch als Argumentationshilfe, muss das so teuer sein? Wie können Sie mir das sagen?
Das in der Tat muss das überhaupt nicht so teuer sein. In Deutschland ist es so teuer, weil diese Mindestkriterien erfüllt werden müssen, die in dem Bundesgesetz, in dem Betäubungsmittelgesetz fixiert sind. Diese 10 Mindeststandards. Und das heißt eben, dass bestimmte Räumlichkeiten eine Größe haben müssen, Ärzte in Bereitschaft sein müssen oder solche Dinge. Und das ist sehr teuer.
Man kann das völlig anders machen. Seien Sie froh, dass Sie diese 10 Mindeststandards nicht erfüllen müssen, sondern dass man sich die selber praktisch geben kann. Es ist ja keine Geheimwissenschaft, die dahinter steckt, dass Konsumräume nur so und nicht anders gemacht werden dürfen, um Gottes Willen. Machen Sie Ihr eigenes Konzept, das kann ganz billig sein, das kann angehängt sein an ein bestehendes Angebot, dass man einfach sagt, und so ist es in einigen Teilen Deutschland immer noch so, dass man sagt, nee, die Toiletten werden von 9 bis 1 nicht gecheckt oder wir machen da keine Schwarzlichtbirnen auf die Toiletten oder sowas, sondern wir dulden das da einfach. Wir gucken ein bisschen drauf, wann kommt jemand wieder von der Toilette, also das schon, aber diese graue Politik, die gibt es auch noch in einigen Städten. Sie können das sehr viel billiger machen, wahrscheinlich zu einem Drittel oder zu einem Viertel, das ist gar keine Frage. Es muss nur ein stimmiges Konzept haben und es ist eben auch rechtlich, also das ist ja auch eine wichtige Frage, wenn Sie erlauben, dass ich darauf nochmal komme, die internationalen Suchtstoffkontrollübereinkommen, die werden dadurch eben auch nicht verletzt. Deutschland hat damit mit den INCB, das ist diese International Narcotics Control Board, die ja hier in Wien sitzen, doch etliche Besuche über sich ergehen lassen müssen, wegen dieser Politik, auch wegen Heroin und einigen anderen Dingen. Und die sind zum Schluss gekommen, dass das gegen diese Suchtstoffübereinkünfte verstößt, die INCB, also die Polizei praktisch des globalen War on Drugs. Aber die Deutschen haben das dann versucht, juristisch dagegen zu argumentieren und sind der Auffassung, sie verstoßen nicht dagegen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dieser Argumentation kann man sich, glaube ich, auch nicht entziehen, weil dieses INCB ist dann von Schweden angeführt worden, die dann bekannt sind für ihre ablehnende Haltung von allen Innovationen eigentlich. Das ist noch ein wichtiger Faktor, den wir auch mitsprechen. Aber finanziell, also rechtlich okay, trocken und finanziell ist es, glaube ich, zu einem sehr viel geringeren Preis zu machen. Es müssen keine Ärzte da arbeiten. Es muss ein Notdienst gut erreichbar sein, aber der ist in jeder Stadt sowieso erreichbar. Es muss natürlich Training sein, Reanimation und jeder muss sich mit dem Ambubeutel auskennen, aber das ist schnell gemacht. Also wenn man 1, 2 Animationen mal gemacht hat, kennt man sich raus, man gewinnt Selbstvertrauen als Mitarbeiter, Mitarbeiterin und dann geht das eben auch. Ja, also wenn Sie mal bedenken, diese riesige Menge an Notfällen, dass da nichts passiert ist, also toll, 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 würde ich mal sagen, was
Hallo, Hartinger, Industrie, wir haben vorher auch so einen Drogenkonsumraum, also einen Gesundheitsraum einzurichten. Für mich ist jetzt die Frage, wie es mit deinem Darm war, ist da während dem Konsum das Spiegel oder so, ergänzt da, wie man durch den Konsumierenden beobachtet? Und die nächste Frage auch noch, was Sie vorhin in Deutschland zum Beispiel, wie nehmen Sie wahr, dass gerade im jugendlichen migrantischen Herkunft diese Konsumer dringend brauchen, wie die nicht Wohnung zu konsumieren, dann und in sozialen Bedingungen, Wohnungsplan mit der Familie und solche Sachen.
Also es ist so, dass diese Räume alle einsehen müssen. Die werden ganz klar kontrolliert mit Fenstern. Da steht also einer oder eine am Eingang, der die Sachen abgibt, aber der immer ein Auge drauf hat. Das ist ein ganz intensiver Job. Übrigens ganz viele FH-Studenten machen das bei uns. Die haben also Jobs in diesen Läden und mit den Studierenden kann man es eben machen, im doppelten Sinne, für wenig Geld sozusagen, aber die arbeiten den Tag und Nacht. Sonst wäre es noch nicht mal für 500.000 realisierbar wahrscheinlich. Und das Zweite ist, kann ich Ihnen völlig zustimmen, die Menschen mit Migrationsanteil, der Anteil wächst ja auch in Deutschland an der Drogenszene und das sind eben insbesondere Zielgruppen für diese Räume, die ja, ja der der Drogenkonsumraum, der Drogenkonsum mit den Eltern kommt eben nicht gut und dann sind die auf der Straße. Wer hat bei jemandem eine Frage? Alle nehmen die Hände runter. Noch weitere? Bitte.
Eine der Ängste in Wien ist auch, dass durch die geografische Lage einfach ein Konsumraumangebot ein Anziehungspunkt für Drogenkranke aus ganz Osteuropa wäre. Haben Sie so eine Erfahrung gemacht, dass das jetzt dass die Möglichkeit des sicheren Spritzens so attraktiv war für Drogenkranke, dass Sie extra dann in den letzten Punkt in andere Städte verlagert haben?
Diese Zentrumsfunktion hatten die Konsumräume nicht und Frankfurt ist auch so ein Magnet eigentlich. Ne? Aber vier Räume sind in der Nähe und die teilen das Angebot auch ganz gut auf, aber man hat diese Erfahrung nicht gemacht. Und die Ängste sind natürlich überall da. Dass das ein Magnet wird. Eigentlich sind diese Ängste, das sind Urängste, glaube ich, gegenüber jeder Form von drogenpolitischer Innovation. Ob es nun ein Spritzenautomat ist, den man irgendwo aufstellt, oder ein Kontaktladen oder ein betreutes Wohnen einrichtet. Überall denkt man ja, dass die Motten das Licht kommen, die Dealer und Menschen aus aller Herren Länder. Das ist aber nicht so. Das kann man, glaube ich, in Ruhe runterkochen und auch so.
Ja, ich komme aus Frankfurt. ich wollte fragen, ob diese Auslagerung der Schienenstraße so extrem genutzt wird, weil das Frankfurt ist ja immer noch extrem begehrt oder ein begehrter Anziehungspunkt und das ist ja eher Rahmenspunkt, glaube ich, oder?
Also die Deutschen, die wir hier am Studieren, das habe ich auf der Tat die Schienenstraße in der Tat ist ein Auftragangebot, ein Kontaktladen, ein Konsumraum, der am Tage genutzt werden kann, auch am Tage, aber der eben ganz viel Besucher hat, die da schlafen, also eine Obdachlosenstelle eigentlich hat und betreute Wohnform hat und wo man am Tage eben auch arbeiten kann in der Nähe, das sind auch also Arbeitsangebote. Haben Sie denn das Gefühl, dass im Stadtbild, dass Sie da die Drogenszene noch sichtbar wahrnehmen in Frankfurt, wenn Sie mal in Frankfurt sind? Ja. Extrem.
Oh. Ja, aber es gibt in Bahnhofsvierteln sind ja schon auch drei Drogenkonsumorte.
Ja, genau. Also klar, dadurch, wer war schon mal von Ihnen in Frankfurt? Nicht am Flughafen, meinst du, in der Stadt. Da ist noch eine Stadt dran. Okay, das sind ja schon einige zumindest. Ich bin eigentlich Neu-Frankfurter und ich werde nie Frankfurter. Und habe dann das auch mit einem ganz externen Auge gesehen, was da eigentlich abgeht. Und in der Tat hat Frankfurt ein völlig anachronistisches Bild um den Bahnhof herum, also ein Rotlichtviertel, wie man das eigentlich in den 50er Jahren irgendwo erwartet hätte. Reeperbahn in Hamburg vielleicht noch, oder so, als wäre praktisch Wien von Westbahnhöfen eingekreist, so, diese Nummer. Und Frankfurt hat das, überraschenderweise, hat eine Tradition, eine Geschichte, 50 Jahre geht das zurück mit vielen Clubs und Lokalen und eben Drogenkonsum ist das ein Punkt. Und das geht alles ein bisschen ineinander über, habe ich den Eindruck. Da geht also Straßenprostitution mit Konsumräumen und Auffang- und Anlaufstellen. Das geht alles ein bisschen ineinander über. Insgesamt habe ich den Eindruck, und ich gucke da schon ziemlich genau hin, also ist der Hauptaufnahmepunkt in Kaisersack, der unmittelbar auf den Bahnhof zuführt, das ist eigentlich relativ überschaubar. Es gibt mal so eine Gruppe von 4-5 Leuten, die da rumstehen. Aber diese ganzen Einrichtungen da, die es da darum herum gibt, die machen eben so generell den Eindruck, dass Frankfurt eigentlich ein riesiger Puff wäre. So. Das ist ein riesiges Rotlichtviertel. Ja? In der Tat ist es ein bisschen so. Und da ist man jetzt gerade dabei, dass die Stadt liegen gelassene Lokalitäten aufkauft, wieder Wohnraum da reinbringt, Geschäfte versucht zu akquirieren und so weiter. Also ist schon generell auch so ein Städtebau-Thema jetzt geworden, das Bahnhofsviertel. Aber macht irgendwie einen seltsamen Eindruck, muss ich sagen. Ja.
Ich habe also in Berlin studiert und ich habe eher mitbekommen, dass auch wieder ein trendiges Wechsel zu morgen. Es gab nur Kopien, das sind wieder schließen und ich wollte fragen, warum, beziehungsweise ja, bin ich vielleicht auch anrufen.
Also in Berlin ist nochmal was Spezielles. In Berlin gibt es mobile Konsumräume, das habe ich vergessen zu erwähnen, als eine eigene Art. Also man hat dort so umgebaute Campingwagen, also wie heißt diese Busse vorne, so ein Führerhäuschen, ist und dann so ein Aufbau da hinten dran. Und da hat man so ein Zahnmobil und eben auch so ein mobiles Konsumraummobil. Und es gab auf den Festen am Kotti, am Kottbusser Tor, der ist dann tatsächlich aufgrund des starken Anwohnerprotestes dann geschlossen worden und die Grünen, also die in die Jahre gekommenen Alternativen haben was dagegen und also doch einige Menschen. Und, aber dieser Konsumraum wird neu eingerichtet. Ein Trend, den man sehen kann in Deutschland, ist, dass es doch in einigen Städten glücklicherweise weniger IV-Konsum gibt. Und dass diese Räume deshalb an Attraktivität verlieren. Köln zum Beispiel hat zwei Konsumräume, wovon einer praktisch gar nicht genutzt wird. Der hat 10 Stunden auf eine Woche und es ist völlig eine Fehlplanung. Und die Planung hat so lange gedauert, bis das dann realisiert war, war schon der Bedarf gar nicht mehr so da. Also das kommt auch vor. Und insgesamt, Frankfurt hat einen etwas anderen Eindruck gemacht, aber insgesamt würde ich sagen, dass auch in Deutschland der intravenöse Heroinkonsum im Rückgang begriffen ist. Und eben das vom Blechrauchen stärker in Mode kommt oder eben nasal zu applizieren.
Sie haben Sie. Ja. Dass Sie von dem nassen Kontakt eben gesprochen haben, das hat mich da einigermaßen betroffen gemacht. Also nicht, weil ich das jetzt so schlimm finde, sondern dass es offensichtlich in Deutschland immer noch von der Verschreibungspalette her so eng ist. Also Methadon, glaube ich, Subotex, Levomethadon.
Levomethadon, Suboxone,
ja,
und Heroin.
Aber ja, und Heroin natürlich, gut, das haben wir nicht. Aber in Österreich gibt es ja doch die retardierte Morphine, worauf wir uns doch was zugute halten und wo es dann auch Möglichkeiten gibt mit Morphin-Hydrochlorid. Also gibt es einfach eine breitere Variante. Und ich denke mal, wenn man dies so eng hält, diese Verschreibungspalette mit so ganz uneuphorisierenden Mitteln wie das Methadon, abgesehen davon ist es ja auch gesundheitsschädlich, meiner Ansicht nach, ist ja nicht gerade das Gesündeste. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute Alkohol weigern. Das ist eine alte Geschichte, Methadon und Alkohol weigern. So, gibt es da Bestrebungen oder ist es absehbar, dass die Verschreibungspalette erweitert wird? Wir haben nicht schlechte Erfahrungen damit, muss man schon sagen.
Also wir hätten auch ganz gerne retardierte Morphine, also jetzt nicht ich persönlich, aber es kommt so in der Diskussion immer raus, weil doch ein weiteres Angebot wäre in der Palette. Und da ist auch ihr Hersteller Mundi Pharma, glaube ich. Ne? Ja. Die sind auch in Deutschland aktiv dabei, so eine Zulassungsstudie einzubringen. Also insofern, manchmal ist der ökonomische Druck ja auch, kann auch was Gutes bewirken. Und hoffentlich wird das etwas. In der Tat ist das völlig richtig, dass diese Palette relativ eingeschränkt ist, aber wir sind froh um jedes Mittel, was wir haben. Vor 15 Jahren hatten wir eben nur dieses L-Polamidon, dieses Levomethadon, das ist so eine typische deutsche Eigenheit, die Sie ab 1. April, glaube ich, auch haben in Österreich. Ja, das ist nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, diese Methadonform. Das ist nämlich die gereinigte Form, nicht dieses Mischzeugs da mit wie Methadon, wo auch so nicht aktive Substanzbestandteile drin sind, sondern Levomethadon ist sozusagen das deutsche, reine Methadon. Das wird hier am 4. noch angeboten. Ist ganz teuer, hat bestimmte Vorzüge gegenüber Methadon natürlich. Methadon wird oft sedierend eingesetzt, also die Leute, die nicht so sehr viel, ja, ist zu allgemein gesagt, also manche lieben diesen kleinen sedierenden Effekt. Subutex ist nur für Leute, die sich auch nüchtern ertragen, weil es nicht überhaupt nicht sedierend macht. Suboxone ist auf dem Markt, also eine sehr umstrittene Mischung zwischen Buprenorphin und Naloxon, was der Missbrauchsgefahr von Buprenorphin entgegenwirken soll. Ich weiß nicht, ob das hier zugelassen ist. Suboxone, bitte?
Ja, also einiges Substitutionsmittel. Wir haben eigentlich nur drei. Die anderen alle werden kaum angewandt oder verschrieben.
Ja. Okay. Ja. Und das Einzige ist im Heroin, wo wir genauso wieder ein riesen hochschwelliges Projekt draus gemacht haben, wie vor 25 Jahren für Methadon. Also heute muss man eine Heroinambulanz machen, da müssen drei Ärzte 24 Stunden Dienst haben. Also es kann sich keine Kommune mehr leisten. Ich habe heute gerade eine E-Mail gekriegt von einer Drogenbeauftragten in Deutschland, die sammelt jetzt die Städte, die sich für das Projekt interessieren, ein Heroinvergabeprojekt, aber die es nicht gebacken kriegen, nicht finanziert kriegen, weil die Anforderungen so hoch sind. Und die Drogenbeauftragte will da aktiv werden. Und gegenwärtig gibt es auch nur 300 oder 400 Menschen, die Heroin bekommen. Also es ist nicht sehr... Ja, sehr geschrumpft und eben weil es so eine Hochschwelligkeit hat. Ne? Gut, Sie haben sich noch gemeldet?
Ja. Also,
Janis Schmarie, ich arbeite im Tageszentrum Josi. Bei uns ist es eben aufgrund von verschiedenen Umständen und ordnungspolitischen Maßnahmen in der Stadt Wien auch mehr Großzähne vor dem Tageszentrum herum. Aber meine Frage ist jetzt, dass Sie haben vorher auch erzählt, okay, die offene Drogenszene existiert auch weiterhin und der Drogenhandel ruht auch rund um die Drogenkonsumräume. Und jetzt habe ich heute bei der Recherche mitbekommen, dass es in Rotterdam, glaube ich, im Konsumraum eine sehr einzigartige, ich glaube, es ist ein Projekt gibt, nämlich das vom Hausdealer, um einfach diesen offenen Drogenhandel entgegenzuwirken oder halt trotz allem die Möglichkeit auch zu geben, im Konsumraum die Drogen zu erwerben und das aber auch in überwachter Form und Drug-Checking. Ist auch das, also haben Sie da mitbekommen, hat das Erfolg oder nicht? Also
ist das, glaube ich, was ich meine mit den holländischen Angeboten? Die sind nicht machbar, die können die nicht umsetzen. Also den Dealer Ihres Vertrauens in diese Konsumeinrichtung zu setzen, das ist ein Schritt zu weit. Das würde in Deutschland sofort strafrechtlich verfolgt werden. Und das geht eben nur mit der Duldungspolitik der Holländer. Die haben ja ein Originalitätsprinzip, die können also Coffeeshops, können die dulden, die Polizei, und müssen nicht auf eine Anzeige eines Nachbarn reagieren und diesen Coffeeshop stürmen. Genauso ist das so mit dem Hausdiener. Also eine vertrauenswürdige Person verkauft dort gute Ware zu einem angemessenen Preis. Das ist die holländische Lösung. Das ist ein Schritt nochmal weiter, den wir, wie gesagt, in Deutschland uns nicht vorstellen können. Ich war lange nicht mehr in Rotterdam, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das gab es auf jeden Fall, und zwar im kirchlichen Bereich, das war die Pauluskerk in Rotterdam, die das geduldet haben. Das war auf Initiative eines sehr engagierten Pastors, ich weiß nicht, ob es den noch gibt und ob es die Kirche noch gibt und ob es den Haustiger noch gibt, aber das wäre tatsächlich mal zu recherchieren, ob das noch so aktuell ist.
Journalist. In Wien ist zurzeit wieder einmal die Ambition da, die politische, die offene Drogenszene zum Verschwinden zu bringen. Welche Erfahrungen gibt es da aus Deutschland, offene Szenen zu zersplittern oder ganz wegzuzaubern?
Also jetzt kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Haken von Konsumräumen oder auf das Doppelgesicht von Konsumräumen. Also indem man Konsumräume schafft, hat man Reservate geschaffen, wo man die Leute hinverbringt und die sieht man nicht mehr. Sie sehen die noch mit dem geschulten Frankfurter Auge da am Kaisersack, aber unser eins sieht die ja nicht mehr. Wahrscheinlich kommt man noch drüber hinweg. Und wenn man diese Reservate hat, hat man kontrollierte Räume, in denen die Menschen kontrolliert das machen können, was sie da tun können. Und das dürfen sie fortan ab dem Zeitpunkt nirgendwo mehr anders mehr. Und in der Tat gibt es dann, ich war gerade am Dienstag in Mannheim, wurde ich dann eingeladen, Vorschläge zu machen, wie man mit einer offenen Drogenszene umgeht. Die offene Drogenszene besteht aus 10 bis 15 Personen im Sommer 20, wo sich Drogenkonsumenten nach der Methadonvergabe sammeln und sich mit Alkoholabhängigen treffen. Und dort die beste Stelle, und es gibt wirklich in Mannheim nur eine gute Stelle, sammeln und sozusagen diesen Platz blockieren. Das ist ein Leidwesen der anderen, die davon profitieren wollen, mit so schönen Aussicht. Und darum wird jetzt ein riesen Tohuwabohu gemacht. Dann gibt es ganz ausgrenzende Leitartikel in den Zeitungen, im Mannheimer Morgen. Und dann ist diese Gruppe plötzlich im Visier der Öffentlichkeit. Und dann werden die wieder durchs Dorf getrieben. Und das, ich glaube, dass das eben so eine Gefahr ist, dass man, wenn man die, obwohl man hat so einen Raum gar nicht, aber die wollen so einen haben, wenn man so einen Raum hat, ist es auch andernorts spürbar, dass die Leute sagen, okay, davon haben wir jetzt aber genug und die Nase voll und bitte geht in eure Räume, die dafür vorgesehen sind. Wir wollen euch hier nicht mehr sehen. Ja, das ist, und man kann, glaube ich, dem nur begegnen, indem man sich zu dem Drogenthema und zu Themen von Suchtkrankheit, egal ob Alkohol oder andere Substanzen, generell äußert und immer wieder äußert und auch die positiven Dinge, die man während des Jahres eigentlich erreicht hat, dass man die nach vorne bringt. Frankfurt, das muss ich schon so ein bisschen neidisch gestehen, ich aus Bremer Sicht natürlich,
immer noch, die haben das sehr gut gemacht. Also da ist eine Gesundheitsdezernentin, da denken Sie, die hätte erstmal hier studiert, soziale Arbeit, und dann noch einen Public Health Master drauf gemacht. Also die versteht das komplett und wirbt auch dafür, ganz aktiv und offensiv, über dieses integrierte Konzept, wo die Konsumräume nur ein weiterer Baustein sind in der Drogenhilfeinfrastruktur. Und da ist kein Baustein verzichtbar oder der wird abgeschafft, weil da jetzt irgendwelche braunen Parteien oder Splittergruppen irgendwie da sich regen oder sonst irgendwas, sondern das ist immun dagegen. Und das ist wirklich einzigartig. Und das ist eben zurückzuführen auf diese sogenannte Montagsrunde in Frankfurt. Die treffen sich einmal montags im Monat und das Polizei und Sozialarbeit und alle Involvierten, die sind eben dabei, ein integriertes Konzept zu verfolgen. Und da hört man auch Polizeibeamten, die sprechen das beste akzeptierende Drogenhilfedeutsch, was man sich vorstellen kann, und die da sehr erfahren sind und die da auch völlig hinterstehen. Ja? Da kommen auch Delegationen aus allen oder aus vielen Ländern in der Welt, die kommen dann nach Frankfurt, gucken sich das an und dann führt die ein Polizeibeamter herum und sagt, so ist das, das ist unser Modell. Und die Intellectual Ownership, das ist eben bei allen angesiedelt. Das ist nicht einer, der das sozusagen gegen andere durchgesetzt hat, sondern es sind konsensuale Prozesse der Gesundheitspolitik und der Stadtentwicklung, die sich ja beide zusammentun. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Man kann das zwar isoliert einfordern. Sie können morgen dahergehen in Graz oder sonst wo und eine Ecke dulden und der Presse mal eben stecken, wir machen das schon seit 3 Jahren, es ist nichts passiert, wir kennen uns bestens mit Reanimation aus und es geht gut und wir wollen es aber langsam mal in juristisch trockene Tücher bringen. Das können Sie machen, aber wenn es dann eingerichtet werden soll, weiter professionalisiert werden soll, ausgedehnt werden soll, braucht man ja erstens Geld und zweitens, das hängt damit zusammen, die Zustimmung der Stadt, und das geht wirklich nur, wenn man das zusammen entwickelt. Also der Anstoß kann egoistisch oder isoliert erfolgen, aber der Konsens, der muss eben geschaffen werden. Das ist wirklich, das sind dicke Bretter zu bohren mitunter.
Ich bin Romit Federer, ich bin Lokalpolitiker bei den Grünen in Wien, und das Problem, was wir auch immer wieder haben, dass das Thema Drogen, also das auch zum ersten Mal die Bevölkerung auch überzeugt werden muss, dass von der Sinnhaftigkeit von Konsumräumen oder von Drogenarbeiten das Problem ist, dass das Thema einfach vor allem aus dem Gedankengang, wir wollen nicht zu viel Aufmerksamkeit drauflegen, wir wollen nicht zu viel Panik verursachen, dass die ganze Themenvorherrschaft den rechten Parteien überlassen wird. Und ich habe das jetzt in letzter Zeit nicht schwierig, um das so zu verkaufen, zu kommunizieren, dass das trotzdem positiv rüberkommt und nicht nur in eine Panikmache ausartet. Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Du hast kein Argument, das ist dein bestes Ziel.
Ich bin selber Grüner, seit 25 Jahren. Und ich muss mich immer über meine Grünen wundern. Da gibt es ja so viele Erz- und Wertkonservative in diesem Völkchen. Das sind die Öko-Fraktion. Ne? Die wollen am besten, dass die Leute eigentlich gar keine Drogen nehmen und die Milch auch nur warm trinken. Die Fraktion ist wirklich nicht unerheblich, muss man sagen, bei den Grünen. Und die haben eben auch einen ziemlichen Einfluss. Das sind in der Regel auch die älteren Grünen-Anteil. Aber ich glaube, dass die den Argumenten schon sehr leicht zugänglich sind. Aber Sie haben völlig recht, auch da muss man nicht denken, dass man die sofort auf dem Boot hat, sondern für die muss man auch kämpfen. Für die muss man eben sagen, was solche Angebote bewirken können, welche Hilfen sie leisten können, welchen weiteren Beitrag, vor allem diese Scharnierfunktion, diese Brückenfunktion sie erfüllen können. Und ich glaube, dass man mit diesen Gedanken auch selbst Grüne, würde ich mal, aber Grüne und eben auch Konservative überzeugen kann. Ja? Den Trick, das Rezept kann ich Ihnen leider auch nicht liefern, wie das zu gehen hat, aber ich glaube, dass das sehr viel so gehen könnte wie hier heute, also Transparenz, Öffentlichkeit, Gegenöffentlichkeit ja zum Teil, die Frage nach evidenzbasierten Interventionen, also wirklich die Frage, die wir uns in Deutschland zu wenig stellen, wirkt das überhaupt, was wir da machen, oder sollten wir nicht lieber was anderes machen, sollen wir die Drogentoten so hinnehmen, oder gibt es nicht etwas dagegen, dass wir Naloxon vergeben an die Drogenabhängigen, also viele solche Dinge können wir, glaube ich, machen, aber Transparenz, der Prozess von Konsens und Leitlinien, also fachintern, fachlich, das sind, glaube ich, so Punkte, die mir einfallen in den letzten 30 Jahren, wenn ich das so Revue passieren lasse, die mir ganz viel genützt haben, solche Dinge kommunal umzusetzen.
Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, dass erstmal die Aktivisten etwas gemacht haben, oder die Sozialarbeiter, in dem Fall waren die Sozialarbeiter die Aktivisten, und danach kam erst die rechtliche Umsetzung. Mich interessiert jetzt, was wurde dann in den 80er Jahren gemacht, was waren da auch für Repressalien, die das vielleicht verhindert haben in Einzelfällen, ob Sie da irgendwas wissen, also wurden auch Leute strafrechtlich verfolgt, eventuell Sozialarbeiter strafrechtlich verfolgt, weil das ist nämlich die Frage, die uns alle umtreibt, wie weit können wir jetzt gehen, ja, und also was könnte man machen, weil ich glaube, es passiert schon sehr viel, es wird nur nicht drüber gesprochen, ja, also es passiert sehr viel in also nicht im öffentlichen Bereich oder nicht, also man sagt es halt nicht, ja, man tut schon einiges.
Ja, also in den 80ern war ich ein angry young man, so in ihrem Alter ungefähr und Aktivist eben für eine andere Drogenpolitik, andere Gesundheitspolitik. Wir haben dann tatsächlich mit auch Sozialarbeiter natürlich zusammen einfach diese Dinge gemacht und waren auch niemandem verpflichtet. Wir hatten keine großen Geldgeber, sondern haben die Dinge einfach gemacht, sag ich mal. Wir haben dann über Spenden oder bestimmte Löhne, die wir bekommen haben, da haben wir dann Spenden abgezwackt, davon haben wir dann Miete für Kontaktläden bezahlt. Und in der Tat gab es in den 80ern Strafverfolgungsgeschichten. Also es fing schon beim Spritzenumtausch an. Ich kann mich noch erinnern, die erste große Spritzenumtauschaktion in Bremen. Wir waren wirklich engagierte, leidenschaftliche Guttour, Sozialarbeiter, und haben uns da aufgestellt in der Stadtmitte oder in dem Drogenviertel und haben dann hier einen Oscar, wo die Gebrauchten reinkamen, und hier einen Oscar mit den Neuen, und haben dann gedacht, die Drogenabhängigen kommen und tauschen das von da an, aber sie taten das nicht. Erst nach wie vielen Malen. Und als dann der Oscar voll war, kamen die Schlapphüter an und haben uns diesen Oscar mitgenommen und haben uns eine Anzeige geschrieben. Nämlich, sie wollten diese gebrauchten Spritzen auf Drogenanhaftung untersuchen und wollten uns dann aus der Addition da irgendein Verfahren zimmern. Ist also eingestellt worden, gar keine Frage. Aber das war so ein Aufwand, und das soll eben auch Leute abschrecken, sowas zu tun. Bei den Konsumräumen war es eigentlich genauso, dass wir auch lange Zeit gedacht hatten, dass man uns da behelligen würde, wenn wir das dulden in diesem Kontaktladen, ist aber eigentlich nie erfolgt. Wenn wir da ein Auge so drauf hatten, dann und trainiert waren, das hat uns die Sicherheit gegeben, das einfach zu machen. Und ich glaube, dass soziale Arbeit an bestimmten Punkten rechtliche Graubereiche mindestens besetzen muss, um innovative Hilfen anzustoßen, weil die kommen ja nicht daher, dass sich die Politiker zusammensetzen und sagen, wir müssen einfach mal eine Innovation haben. Ja? Lass uns doch mal, was weiß ich, ein Drogenkonsumraum in Wien oder in Graz oder am besten in beiden Städten aufmachen. Sondern es kommt ja von unten. Und wenn diese Impulse nicht kommen und nicht parteilich überzeugend sind, dann kommen die auch nie. Und deswegen, glaube ich, muss man ab und zu eben diese Graubereiche besetzen. Ja, das kann man ganz einfach machen. Und die Reaktion der Strafverfolgung kann man ja wieder politisch auch nutzbar machen. Das ist ja wieder ein Aufhänger, um zu sagen, die Polizei macht hier etwas, was sie vielleicht gar nicht machen will, sonst wäre auch in ihrem Interesse ein Konsumraum, und man kann es da wieder drüber aufziehen. Also ich hätte da keine Bedenken, oder hatte damals auch keine Bedenken, das zu machen. Bedenken hatte ich eher so, dass Minderjährige oder Kinder an unsere Spritzenautomaten gehen, oder dass ein völlig gut angezogener Mann in so einen Kontaktladen kommt, den Konsumraum in Anspruch nimmt. Und ich zuerst dachte, der will mich faken, der will mich testen, der ist so gut angezogen, der kann gar nicht drogenabhängig sein. Und der kommt aus dem Drogenkonsumraum raus, schon einigermaßen lediert, blass, und legt sich sofort hin. Das war dieser typische Fall, der kommt gerade an dem Tag morgens aus dem Gefängnis, wohlgenährt, und das Erste, was er macht, er geht an seine Szene, nimmt seine alte Verbindung auf, die alte Dosis, oder weiß gar nicht, welche Dosis am Markt ist, und will sich die dann drücken, und wenn wir nicht da gewesen wären, ihn reanimiert hätten, wäre er eben im Park liegen geblieben. So, das war für mich eigentlich so ein Ursprungserlebnis, wo ich gesagt habe, das ist eine Maßnahme, die müssen wir machen. Und dafür müssen wir eben gehen.
Ich habe noch was eingefallen zum Kollegen aus Wales. Er hat ja so ziemlich den Fortschritt
fortschrittlichsten Drogenkoordinator bundesweit.
Ja.
Was sagt er dazu zu euren Plänen oder weiß er nichts davon?
Also, ja? Dem Doppelbudget des Landes Oberösterreichs sind wir drinnen, die wir werden 2013 spätestens haben.
Städten
gehen. Das muss ja nicht mehr Wien sein, ne? Das ist schon zu belebig. In Wien steckt alles.
Ja, möglicherweise. Und möglicherweise ist es so, dass man als Aktivist in solchen Städten, wenn man die Personen hat, die an Stellschrauben drehen können, dass wenn man die im Boot hat, dass man dann sehr viel besser auch auftreten kann.
Genau daran hängt es in Wien. Also man muss es schon einmal aussprechen, ich finde, ja, wenn ich die ganze Zeit schon so auf der Zunge. Ja. Also daran hängt es in. Also wenn man einen Drogenkoordinator hat, der einfach sagt, es gibt hier kein Drogenproblem, keine Drogenszene, wir brauchen keinen Konsumraum, dann würde man sich sparen mit der Argumentation, wenn man auch dafür von ihm finanziert wird. Also ich arbeite im Friedberg am Kassplatz. Ja, also ich jetzt in meiner Situation kann die nicht machen. Ne? Ich bin finanziell abhängig, ich darf nicht mit der Presse reden, ich darf eigentlich mit Vorlesungen was sagen. Ja? Zu dem Thema. Genau, die Presse ist jetzt auch nicht da. Ne? Und daran hängt es, ja, die Basis ist die eine. Ja. Es gab eine politische Unterstützung von den Grünen, sage ich jetzt nochmal. Ja. Aber wenn der Drogenkoordinator nachschaut, dann ist
es klar. Das ist quasi der Punkt, zum Drogenkoordinator. Der sagt wahrscheinlich, es gibt ja keine Drogen in Wien.
Ja, nein, 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 also wir sind alle super versorgt. Ach so. Und wir haben ja eh so viele Dole und so viele Wohnungen. Das ist ja alles toll.
Gut, das ist natürlich ein zweiter wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Diese Aktionen, von denen ich berichtet habe, die waren in den 80ern. Da waren wir von niemandem abhängig. Kein Geld kam irgendwie vom Staat, sondern mit diesem Geld haben sie uns erst beworfen, so ab 1985. Als wir natürlich nicht unzufällig die richtigen Konzepte und Angebote hatten, in der Pipeline war schon realisiert, als das HIV-Virus sozusagen auf diese Welt kam, in unsere Länder kam. Dann haben sie uns plötzlich mit Millionen zugeworfen. 2 Millionen, ich war dann Geschäftsführer eines ganz großen Vereins, der plötzlich 2 Millionen D-Mark hatte, so einfach so auf Zuruf. Das ist natürlich damals eine völlig andere Situation gewesen, diese AIDS-Angst und von niemandem abhängig zu sein, einfach die Dinge zu machen. Wenn Sie jetzt aus einer Organisation heraus das machen, müssen Sie immer Angst haben, dass der Drogenkoordinator, wer immer das Geld gibt, dass die praktisch dann andere Angebote einstellen oder ihr Verein Schaden nimmt und ihr Geschäftsführer daherkommt und sagt, bitte, mach uns den Verein jetzt hier nicht madig und kaputt, da hängen jetzt 20 oder 30 Arbeitsplätze dran. Ja? Klar, ein wichtiger Aspekt. Insofern kann das nur von einer sehr unabhängigen Bewegung kommen, so wie hier oder wie in Wels. Beeindruckend. Ja, ah ja.
Mich würde interessieren, was Sie gesagt haben, dass in Deutschland relativ wenig Forschung betrieben wird in die Richtung und wenig evaluiert wird, ob das überhaupt wirkt und hilft. Ich wollte wissen, ob es die rechtlichen Grundlagen dafür gibt, solche Forschungen überhaupt zu betreiben. Weil, das habe ich so in letzter Zeit ein bisschen mitbekommen, weil das eben oft so Drogen- und Suchtforschung einfach immer auch mit immer so also illegale, halblegale Bereiche streift, dass es relativ schwer ist, da seriös forschen zu können. Zum Beispiel wäre es vielleicht sinnvoll in Österreich eben zu erforschen, wie die Nebenwirkungen von retardierenden Morphinen sind, wenn sie intravenös angewandt werden. Und das ist aber nicht möglich, so eine Forschung zu machen, weil da müsste man sich mit dem Missbrauch von diesen Substitutionsmitteln auseinandersetzen. Und jetzt wollte ich wissen, ob das damit zu tun hat, dass das eben ein bisschen stiefmütterlich diese Forschung betrieben wird oder ob das andere Ursachen hat.
Oder
es nur der Glaube ist.
Also Forschung wird in Deutschland im gesamten Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig gemacht. Und wenn es dann Forschung gab, zum Beispiel das Heroin-Projekt ist sehr gut beforscht worden. Es ist ein millionenverschlingendes Forschungsprojekt gewesen, was aber am Ende den Satz hatte, dass das Heroin im Vergleich zum Methadon das überlegenere Medikament ist für bestimmte Zielgruppen, die bisher nicht erreicht wurden oder die unter Methadon von Methadon nicht profitieren. Das ist sehr gut erforscht, aber um Ihnen dann so ein Beispiel zu geben, aber das hat nicht dazu geführt, dass Heroin eingeführt worden ist als Medikament, sondern da gab es einen politischen Widerstand, die alle sagten, wir finden Evidenzbasierung ganz gut. Aber ist die Evidenzbasierung da? Sagen die, oh, so haben wir es jetzt auch wieder nicht gemeint. Also die Evidenzbasierung passt uns jetzt gerade gar nicht. Haben Sie nicht was anderes im Köcher? Das ist so ein bisschen die Sache mit Forschung. Es wird schon Geld ausgegeben im Drogenbereich, dann wird schwerpunktmäßig mal das eine oder andere beforscht, Langzeitverläufe von Substitution zum Beispiel. Aber ich glaube, es liegt weniger daran, dass man Angst hätte, diese Schwachstellen von Substitution zu besetzen oder zu benennen oder zu thematisieren überhaupt. So eine Missbrauchsstudie gab es auch, die ist dann allerdings von einem Pharmakonzern finanziert worden, der das andere Pharmakon sozusagen schlecht machen wollte oder sozusagen so ein bisschen aufs Tablett bringen wollte, dass man doch eigentlich das sichere Buprenorphin verschreiben sollte. Also solche Spielchen gibt es auch. Aber die Bundesforschungsmittel, die sind da, aber sind sehr knapp und sehr gering. Und ich finde auch, dass viele Dinge viel mehr erforscht gehören. Drogentod zum Beispiel. Ein Beispiel, was sind die Schnittstellen, wo die Leute umkippen, wo kommen die her? Wir wissen ja, dass jeder fünfte Drogentote aus einer unfreiwilligen Abstinenz herauskommt. Entlassung, Therapie, Rückfall, Entlassung, Gefängnis, Rückfall und diese Dinge. Sowas gehört erforscht. Wir nehmen das hin, als wären es Naturgesetze. Und da bin ich im Clinch gerade. So ein Forschungsprojekt aufzulegen in Deutschland. Gut, ja bitte.
Also in Wien gibt es das Argument noch, dass es einen Konsumraum nicht braucht, vor allem weil die Straßenszene angeblich so klein ist, also es gibt angeblich nur wenige wohnungslose Menschen, die das nutzen würden. Und meine Frage ist, ob in Deutschland das eben nicht auch Menschen nutzen, die eine Wohnung haben, oder wie das da ausschaut.
Also es nutzen sehr viele Menschen, die Wohnungen haben. Also wir haben ja nicht in Frankfurt, Sie haben es ja gesehen, wir haben da 8000 Kärtchen. Das sind ja nicht alles Wohnungslose, sondern oder Notschlafstellen oder sonst irgendwas, sondern die sind auch schon in betreuten Wohnformen oder haben eigenständiges Wohnen. Andersherum, wenn wir uns die Drogentodesauffindesituationen angucken, und die werden in Deutschland über das Bundeskriminalamt erhoben, jährlich, dann sehen wir, dass fast ein Drittel zu Hause stirbt. Ja, ein Drittel derjenigen stirbt in der eigenen Wohnung. Und trotz offenbar Kenntnis langjähriger Heroinabhängigkeit, die müssen wissen, was da drin ist. Und es sind auch natürlich nicht alle Suizide. Also das ist für mich auch ein Argument, nach solchen öffentlichen Einrichtungen zu gucken, in denen Wissen und Kommunikation stattfindet und wo der Konsum eben vor Ort, wenn die Leute das kaufen in dem Stadtteil, das dort auch applizieren können. Also das ist so ein Argument, was, glaube ich, so nicht völlig zutrifft.
Letzte Frage hätte ich noch. Jetzt mal angenommen, wir haben endlich unseren Konsens da und die Bereitschaft für die Mehrheit, dass wir Konsumwärme einführen wollen. Gibt es von professioneller Warte jetzt Kriterien für einen Standpunkt, für einen Standort, was jetzt einen guten Standort ausdrückt, was dafür spricht, was die Erreichbarkeit haben, jetzt im Busse angesprochen, mit Leute hin transportieren, das klingt für mich jetzt eigentlich nicht so toll, aber was würde von professioneller Warte jetzt für einen Standort sprechen?
Also Standorte, das ist die heikelste Angelegenheit der Sache. Welcher Nachbar freut sich schon und empfängt die Betreiber mit offenen Armen? Endlich der Konsumraum. Jetzt ist er da, meine Nachbarschaft. Ich bin so froh. Das Drücken wird so einfach gemacht. Ich glaube, das hängt sehr von kommunalen Gegebenheiten und Verhältnissen ab, wie die Drogenszene tatsächlich lokalisiert ist. Gibt es in etwa, das weiß ich jetzt nicht, in Wien, gibt es, wenn ich jetzt Heroin kaufen wollte heute Abend, will ich jetzt nicht, aber mal angenommen, wo muss ich da hingehen? Wissen Sie das? Wohin? Gundorf?
Kaufplatz ist noch immer.
Kaufplatz?
Kaufplatz.
Okay. Das ist ja gleich in der Nähe.
Also das ist eigentlich Österreich bekannt, dass man Kaufplatz was kaufen kann.
Tatsächlich.
Nur seit einem Jahr ist da die Polizei unterwegs und seitdem ist nicht mehr weiter. Aber in Armin gibt es ja keinen.
In Ungarn. Okay. Also ich kenne jetzt den Karlsplatz, ich habe da gleich ein Treffen um 7, aber den kenne ich jetzt noch nicht. Interessant, dass sich das so bündelt. Wirklich Zufall. Ich muss mir den angucken, den Karlsplatz. Und dann könnte ich da vielleicht was zu sagen, ob man da irgendwie was machen könnte. Nein, es hängt von den Gegebenheiten. Genau. Ich würde schon dafür plädieren, dass es szenennah ist, aber andererseits muss es auch so sein, dass es sozial verträglich ist. Wenn da eine Schule und drei Kindergärten drumherum sind, geht es am Karlsplatz immer nicht. Und es muss irgendwie vertretbar sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Angelegenheit. Berlin hat diese Konsumräume nur über das Angebot dieser Mobilgeräte bekommen. Anders war das erstmal gar nicht möglich. Das war so eine Einladung. Und in Frankfurt, ich fand das auch sehr seltsam, diesen Shuttle-Service da in diesen Osthafen. Aber offenbar funktioniert es und die Leute richten sich darauf ein.
Wäre das nicht am unauffälligsten, wenn man das so anhängt, dass also schon eine bestehende Einrichtung gibt, zum Beispiel an einem anderen Bahnhof,
ja,
wo jetzt eben auch eine Beratungsstelle bzw. ein Tageszentrum aufgebracht wird? Er folgt dann immer mehr.
Ich weiß nicht, wo der ganze Wirt ist. Ist der
nee, sitzt dort. Also
ja, keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich so kenne, den
Altmaier. Ja, aber die ganzen Wirt und Senator würden sich sehr freuen. Also die anderen Leute werden sehr begeistert, wenn
sie
so einen Ketten.
Ja, weil
ja,
die Leute
dann
immer
herumgucken,
wenn die Stimmen heißen. Jetzt nicht ihr Mut, ich meine es ernst. Ich meine es ernst. Also, ich arbeite im Zeltverein, mit den Kollegen, wir seit 10 Jahren ein Konzept für den Konsumraum bei uns auf der Halde liegen und wir kriegen es halt politisch nicht gut. Wir haben ein großes Problem mit Konsum in den umliegenden Häusern, also Stiegenabgänge, Kellerabgänge. Wir kriegen immer diese Rückmeldung von den Anrainern, warum braucht ihr keinen Konsumraum? Was wir weiter geben, ist halt die Telefonnummer von der Suchkonsumkoordination. Bitte, dass die Anrainer sich halt dort beschweren oder was dort anregen. Aber wie gesagt, der Drogenrat sagt, weil es gibt, also es rechnet sich im Konsumraum, es rechnet sich im Ding nicht. Was ich persönlich halt als zynisch finde, was ich auch schon gesagt habe, aber das wird man nicht gestört.
Das ist
ein Halbmann,
ja, das wäre natürlich eine ganz clevere, warum sind Sie da nicht früher aufgekommen, eine ganz clevere Einrichtung, man hängt das irgendwo an, aber ich weiß nicht, wie da die Gegebenheit politisch auch mal festgefahren. So eine Idee ist da, so ein Konzept, und dann muss es doch über einen politischen Weg gehen, dass man die Mehrheiten hinter sich bringt.
Es wird ja sogar gerade ein ganzes Bild neu gebaut, also da hätten wir ja einplanen können.
Ah ja,
aber
okay. Also einen Grundriss haben wir hier schon mal, den liefern wir kostenlos mit.
Ich glaube, beim neuen Ganzen gibt es ja noch nicht wirklich so viele fixe Pläne, da kann man noch viel was machen. Also, in der Wesen kann man funktionieren.
Ich wollte noch sagen, es gibt schon Räume, wo der Konsum in Wien toleriert wird. Also in manchen Notfallstellen ist das der Fall, dass auch unter suboptimalen Bedingungen stattfindet. Also, es ist meiner Meinung nach, schaut die Politik, die Exekutive weg. Und auch die Trägerorganisationen, aber es findet der Konsum unter suboptimalen Bedingungen statt. Es ist nicht, also nicht optimal, was die Hygiene betrifft, ne? Und es ist auch nicht das medizinisch ausgebildete Personal vorhanden, das wirklich Ersthilfe leisten könnte in einem Fall einer Überdosierung. Und ja, also das ist halt so die Wiener, die österreichische Lösung. Also man toleriert es halt in dem Raum, aber man schafft eigentlich nicht die Bedingungen, unter denen das sauber und sicher ablaufen kann. Okay, das war's. Aber dann wollte ich noch fragen, können Sie uns die Präsentation zu uns senden oder ist das...
Ja,
ja.
Das ist so, dass man sich hier schrampert, ne? So ein bisschen schrampert. Also klar, das ist auch eine Lösung. Aber das wäre auch eine Sache, da könnte man mal Arbeit drüber schreiben. Also Sie müssen eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, also Master auch. Das sind ja auch willkommene Dinge, um solche Dinge mal aufzuklären, wo Bedarfe sind oder ja, wie die Ausbildungsbedingungen sind. Ich glaube, dass Sie mit, und wir vergeben sehr viele Themen aus dem Drogenbereich,
Also damit kann man ja auch was aufhellen oder zur Diskussion beitragen. Ja? Gut. Ja, wenn keine weiteren Nachfragen mehr sind, bedanke ich mich. Es war eine sehr rege Diskussion. Ich habe vertieften Einblick hier in die Stadt und Kultur, in die Kultur bekommen. Insofern, ja, meinen besten Dank erstmal und wer weiß.